Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe des Kurier Daily. Heute Nacht um 0 Uhr tritt die zweite sogenannte Lockdown-Verordnung der Bundesregierung in Kraft. Sie betrifft viele Aspekte des alltäglichen Lebens. Zum Beispiel soll man zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens nur noch aus besonderen Gründen das Haus verlassen. Gastronomiebetriebe müssen grundsätzlich schließen und auch die Hotels haben nur noch eingeschränkt offen. Über diese gewaltigen Einschränkungen und ihre Folgen, aber auch das aktuelle Ausmaß der Corona-Pandemie in Österreich, haben Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Kurier-Online-Chef Richard Grasel mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gesprochen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Kurier-Talk. Zu Gast ist einem Tag vor Beginn des zweiten Lockdowns Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die Fragen stellt mit mir Chefredakteurin Martina Salomon. Und ich darf dich gleich versuchen, die erste Frage an den Kanzler zu stellen.
Danke, Richard Grasel. Herr Bundeskanzler, die größte Verwirrung, glaube ich, momentan herrscht bei der Frage, wen darf ich heim einladen, wie lange und zweitens, wie kann die Polizei überhaupt kontrollieren, wer da bei mir daheim Nachmittagsparty macht?
Also ich kann die Verwirrung sehr schnell auflösen. Grundsätzlich gilt, dass man einen anderen Haushalt treffen darf. Das bedeutet, wenn zwei Personen alleine leben, dann können sie sich gemeinsam treffen. Wenn zwei Familien leben, können sich zwei Familien treffen. Das ist erlaubt, auch in der Phase des Lockdowns. Allerdings gibt es am Abend Ausgangsbeschränkungen, das heißt nicht zwischen 20 und 6 Uhr früh. Diesen Schritt müssen wir machen, um die ganzen Privatpartys und Feiern in den Garagen in den Griff zu bekommen, weil dort sehr viel Infektionsgeschehen stattgefunden hat. Kann die Polizei alles kontrollieren? Nein, Frau Chefredakteurin, natürlich nicht. Aber dort, wo es zu Exzessen kommt, dort, wo so Feiern stattfinden und das auch offensichtlich ist, hat die Polizei jetzt eine gesetzliche Handhabe und das ist auch gut so.
Es könnte natürlich am Nachmittag, also am Vormittag sitzen die Schüler zum Beispiel eh sowieso in der Schule gemeinsam, die sagen dann am Nachmittag, sie lernen gemeinsam. Geht das dann noch?
Nein, das geht nicht, denn es ist so, dass diese Kontaktbeschränkungen für alle gelten. Das heißt, ein Haushalt kann einen anderen treffen, aber nicht mehr. Und ich bitte wirklich die Österreicherinnen und Österreicher eindringlich, sich auch daran zu halten. Diese Maßnahmen hat sich ja nicht jemand überlegt, um die Menschen zu quälen oder irgendjemandem das Leben schwer zu machen, sondern weil, wenn wir sie nicht setzen, dann gehen unsere Intensivstationen über. Dann müssen Ärzte entscheiden, wer ein Intensivbett bekommt und wer nicht. Und in solch eine Situation wollen wir nicht gelangen. Und generell gilt für einen Lockdown, je mehr Menschen mitmachen, je disziplinierter wir alle sind, desto besser funktioniert er. Wenn Menschen nicht mitmachen, dann wird das zäher, länger, erfolgloser und das kann nicht unser Ziel sein.
Jetzt gibt es zu dieser nächtlichen Ausgangssperre, und über die müssen wir reden, weil die ist neu für uns, da wissen wir die Details noch nicht, ja auch Ausnahmen, zum Beispiel, dass man persönliche Grundbedürfnisse erfüllen kann oder auch, dass man familiäre Pflichten wahrnehmen kann. Wenn es jetzt in meiner Familie jemandem schlecht geht, der nicht bei mir zu Hause wohnt, kann ich um 22 Uhr dort schnell hinfahren und Trost spenden oder helfen?
Ja, natürlich. Es gilt einfach, es gibt im Gesetz genau geregelte Ausnahmegründe, zum Beispiel um andere zu versorgen oder um ein Grundbedürfnis zu erfüllen oder auch um sich die Beine zu vertreten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einfach den Hausverstand einschalten. Worum geht's? Wo steckt man sich an? Beim Kontakt mit anderen Menschen. Was ist also das Ziel dieser Maßnahme? Das Ziel ist, dass wir keine Feiern, keine Zusammenkünfte, keine Besuche mehr am Abend haben, weil wir wissen, dass da oft Ansteckungen stattfinden. Das heißt, besser als das Wort Ausgangsbeschränkungen gefällt mir eigentlich das Wort Besuchsverbot, weil das bringt es auf den Punkt.
Sie haben vorher schon gesagt, das macht man vor allem deswegen, wenn man Partys, Exzesse auch zu Hause verhindern will. Ins Wirtshaus geht's nicht mehr in der Bar, hätte sich vielleicht dann ins eigene Heim verlagert. Muss da jetzt ein großer Teil der Bevölkerung büßen dafür, dass ein kleinerer Teil weiter trotz Corona ständig Party gefeiert hat?
Nein, es ist natürlich so, dass diejenigen, die am Abend gefeiert haben, die sich an nichts gehalten haben, dass uns die das Leben schon schwer gemacht haben und natürlich eine Verantwortung dafür tragen, dass das Infektionsgeschehen so ist, wie es ist. Das andere ist aber, jeder kann sich anstecken, auch wenn man sich vorbildlich verhält, auch wenn man vorsichtig ist. Das Virus ist einfach sehr, sehr infektiös und man steckt sich im Regelfall an bei Menschen, die man kennt, die man mag, mit denen man gemeinsam Zeit verbringt. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir die Exzesse reduzieren müssen, sondern wir müssen auch generell die sozialen Kontakte reduzieren. Immer, wenn Eltern von ihren Kindern besucht werden, die nicht mehr im gemeinsamen Haushalt leben. Immer wenn die Großeltern besucht werden, ist das natürlich ein Ansteckungsrisiko. Und gerade zu Hause, in der Familie, in der Verwandtschaft, im engen Freundeskreis, da sitzt man meistens enger als wir hier. Da sitzt man nicht nur 15 Minuten für ein Interview, sondern über eine lange Zeit. Und das ist am allergefährlichsten.
Wobei jetzt im Kultur- und im Sportbereich unglaubliche Auflagen eigentlich befolgt wurden, damit man da irgendwie nicht nebeneinander sitzt. Da fühlt man sich natürlich jetzt ungerecht behandelt, dass man da völlig geschlossen ist für ein Publikum.
Also jede Gruppe, wo wir Maßnahmen setzen mussten, fühlt sich ungerecht behandelt. Es ist keine angenehme Rolle, hier Bundeskanzlers zu sein. Und ich verstehe auch jede Gruppe, die sagt, warum wir und wieso ist das notwendig. Aber das Problem ist schlicht und ergreifend, dass überall dort, wo Menschen zusammenkommen, wo sie Zeit miteinander verbringen, das, was Spaß macht, das ist meistens auch der Ort, wo die Ansteckungen stattfinden. Und es ist nicht eine Strafe für Unternehmer, die sich schlecht verhalten haben, denn alle Unternehmer haben sich bemüht, die Gastronomen, die Veranstalter, die Kulturschaffenden, die haben sich alle extreme Mühe gegeben, Sicherheitskonzepte erstellt und versucht, das so gut als möglich über die Bühne zu bringen. Aber was ist die Realität? Die Realität ist eben, dass man genau ins Gasthaus zum Fußballmatch oder zum Konzert im Regelfall nicht alleine geht, sondern das macht man in der Gruppe. Und selbst wenn man dann dort auseinandergesetzt wird, dann ist es doch oft Anlass, dass sich Menschen treffen, dass man in größeren Gruppen in ein paar Autos gemeinsam dorthin fährt. Und überall dort kommt es dann natürlich zu den Ansteckungen. Das heißt, niemand hat Schuld daran, aber es ist leider notwendig. Genauso in der Gastronomie. Das stimmt, dass die Gastronomen Unglaubliches geleistet haben, die Masse sich an die Vorschriften gehalten hat, alles getan hat, dass Gastronomie sicher stattfinden kann, aber der Geschäftszweck dort ist, dass man sich trifft. Kaum jemand in Österreich, wir alle wissen das doch, wir gehen ja nicht allein ins Wirtshaus, das macht doch kaum jemand, sondern man geht zu zweit, zu viert, zu sechst in einer Gruppe hin und das ist das Problem.
Aber wenn es jetzt einen warmen November gibt, dann könnten natürlich unglaublich viele Jugendliche, wie sie es jetzt schon getan haben, zum Beispiel am Karlsplatz vor der Karlskirche sitzen oder am Schwedenplatz, werden dann ständig solche, sind keine Demonstrationen, aber nette Zusammenkünfte, muss die Polizei eigentlich ständig sowas auflösen dann?
Die Polizei ist immer Partner der Bevölkerung, wird immer mit Augenmaß vorgehen und verhältnismäßig agieren. Aber natürlich wird es zu Situationen kommen, wo die Polizei auch Menschen darauf hinweisen muss oder auch bestrafen muss, damit die Regeln eben eingehalten werden.
Aber Sie haben gesagt, zwei Kinder dürfen am Nachmittag nicht miteinander lernen. Ist da im
Zwei
Kinder schon. Ist da im Freien ein Unterschied? Kann man zu fünft vielleicht, können fünf Kinder gemeinsam spielen im Freien? Können die laufen gehen miteinander?
Ich bitte da nicht für Verwirrung zu sorgen. Die Regeln sind ganz klar. Es gibt Kontaktbeschränkungen, das heißt zwei Haushalte dürfen sich treffen. Zwei. Nicht drei, nicht vier, nicht sieben.
Aber jeden Tag Haushalte. Ein anderer, nicht? Also
natürlich
man ist nicht einen Monat lang auf einen zweiten Haushalt fixiert,
so,
logischerweise.
So ist es, ja. Aber auch da, die Regeln sind nur die halbe Miete. Es gibt natürlich auch so etwas wie Hausverstand und Eigenverantwortung. Und je weniger Kontakte man hat, desto besser. Je weniger oft die wechseln, desto besser. Also natürlich ist das hilfreich, wenn sich Menschen auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus einschränken. Passe zum Beispiel, nachdem ich als Regierungschef jemand bin, der mit sehr vielen Menschen einfach beruflich Kontakt hat oder haben muss, ganz besonders in meinem Privatbereich auf. Ich dürfte meine Eltern besuchen. Ich mache das auch da und dort, aber wenn wir das tun, dann versuchen wir, dass wir eine Runde gemeinsam spazieren gehen oder wenn wir uns drin in der Wohnung treffen, dann mit sehr, sehr großem, fast ungewöhnlich komisch wirkenden Abstand. Aber warum? Nicht zum Spaß oder weil irgendjemand übervorsichtig ist, sondern weil ich weiß, ich habe beruflich mit so vielen Menschen Kontakt, dass die Gefahr, dass ich mich irgendwann anstecke, sehr, sehr groß ist. Das wird für mich aller Voraussicht nach sehr unproblematisch sein, weil man als 34-Jähriger meistens keine oder nur sehr milde Symptome hat. Meine Eltern, die möchte ich nicht anstecken. Und ich glaube, mit diesem Verantwortungsbewusstsein zu agieren, wenn das möglichst viele Menschen machen, dann werden wir gut durch diese Krise kommen.
Viele haben die Kommunikation kritisiert. Da hat der Gesundheitsminister vor 3 Wochen noch gesagt, die Zahlen werden sich halbieren in der nächsten Zeit. Selbst zu Beginn der Woche hat es auch von der Regierung sozusagen nahestehenden Organisationen, der AGES zum Beispiel, noch geheißen, so schlimm ist das noch nicht in den Spitälern. Ist das so geglückt? Weil jetzt kommt dann doch der harte Lockdown. Und warum hat man noch vor einigen Tagen gesagt, es ist noch nicht so
schlimm? Also da muss ich widersprechen. Wir leben in einer pluralistischen Demokratie. Es gibt freie Medien in unserem Land, das ist doch gut so. Und auch die Wissenschaft ist frei. Und natürlich gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich als Bundeskanzler nicht für jeden Experten die Verantwortung übernehmen kann. Und ich will es auch nicht tun. Denn ich habe sehr viele Experten.
Aber für den Gesundheitsminister vielleicht schon.
Ja, aber mit dem Gesundheitsminister gibt es eine gute Zusammenarbeit. Immer wieder natürlich auch da und dort etwas unterschiedliche Auffassungen, aber wir arbeiten gut zusammen und finden auch immer eine gemeinsame Vorgehensweise. Aber ich sage nur, bitte nicht zuerst einen Experten in einer Zeitung zu Wort kommen lassen, um dann uns als Regierung zu fragen, warum der Experte das sagt. Meine Haltung hat sich nie verändert. Ich habe im Sommer versucht, in einer Rede eine Einschätzung zu geben.
Und wobei, da wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie da Licht am Ende des Tunnels gesehen haben.
Ja, aber ich sehe auch heute noch Licht am Ende des Tunnels. Und ich kann heute 1:1 wiederholen, was ich im Sommer als Einschätzung gesagt habe. Nämlich, dass der Herbst und der Winter hart wird. Genau das bewahrheitet sich gerade, leider Gottes. Und zum Zweiten habe ich gesagt, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Nächsten Sommer wird es aller Voraussicht nach einen Impfstoff geben und wir werden wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren können. Und Frau Chefredakteurin, aus heutiger Sicht bleibe ich bei meiner Einschätzung, wie ich sie vor einigen Monaten getroffen habe.
Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Gesundheitsminister Anschober, der Richard Grasl hat es schon gesagt, ein bisschen einen anderen Kurs gefahren ist, war nicht so sehr wie Sie für eher strengere Verordnungen. Jetzt hat man das Gefühl, Sie sind näher zusammengerückt und eher auf einer Linie. Stimmt das?
Die letzten Tage haben in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Wir haben dasselbe Ziel, nämlich dass es zu keiner Überlastung der Intensivkapazitäten kommt. Dieses Ziel müssen wir gemeinsam als Regierung, als Republik Österreich mit der Bevölkerung zustande bringen. Und natürlich gibt es da und dort immer etwas unterschiedliche Einschätzungen, wo Menschen zusammenarbeiten. Und ja, was stimmt, ist, dass ich etwas kritisch bin, insbesondere auch was das Infektionsgeschehen in der Schule betrifft.
Sie wären eher für einen schulischen Lockdown auch gewesen.
Nein, es gab den Wunsch der Sozialdemokratie, der NEOS, auch viele in meiner eigenen Partei, der Landeshauptleute, die Schulen, die Pflichtschulen offen zu halten. Wir tun das auch. Ich hoffe, dass das Infektionsgeschehen das auch zulässt. Wir haben in anderen Ländern erlebt, dass auch die Schulen geschlossen werden mussten. Aber das Ziel ist natürlich, dass es sich so ausgeht, wie wir das jetzt einmal gemeinsam beschlossen haben.
Man hat Ihnen beim ersten Lockdown auch persönlich vorgeworfen, dass Sie mit Angst agieren, mit Angstmache, dass deswegen die Menschen auch zu Hause geblieben sind im ersten Lockdown, was ja dann auch tatsächlich passiert ist. Glauben Sie, dass jetzt im zweiten Lockdown die Bevölkerung wieder so mitmachen wird, weil diese Angstbilder von damals italienischen Spitälern, von Särgen, die weggebracht wurden, gibt es derzeit nicht. Haben Sie die Sorge, dass eigentlich niemand mehr Angst hat vor Corona?
Also zunächst einmal war es nie mein Ziel, mit Angst zu agieren, sondern der Bevölkerung eine realistische Einschätzung zu geben. Und wenn ich weiß, dass in unserem Nachbarland Italien Menschen nicht mehr versorgt werden können, die Triage durchgeführt werden muss und Ärzte im Norden Italiens entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen nicht. Wenn wir als Republik Österreich aus anderen Ländern Intensivpatienten übernehmen, weil deren Intensivstationen voll sind, dann war es meine Aufgabe als Regierungschef, das der Bevölkerung zu sagen. Und ja, ich bin froh, dass im Frühling die Bevölkerung so stark mitgemacht hat, weil das hat dazu geführt, dass der Lockdown funktioniert hat, dass wir nicht ewig im Lockdown verharren mussten, sondern dass wir Öffnungsschritte setzen konnten und jetzt immerhin 5 Monate hatten, die wir relativ normal, mit gewissen Einschränkungen, aber doch relativ normal verbringen konnten. Jetzt ist wieder ein Lockdown notwendig, weil das Infektionsgeschehen so hoch ist. Und ja, ich hoffe sehr, dass es in Österreich nicht zu diesen Situationen kommt wie in anderen Ländern. Aber wer glaubt, dass Corona keine Gefahr ist, der muss nur in die Niederlande schauen oder nach Frankreich schauen, wo es mittlerweile wieder so weit ist, dass die Kapazitäten in den Spitälern überfordert sind und Menschen in andere Länder gebracht werden müssen, um behandelt zu werden. Das ist etwas, das wollen wir in Österreich.
Aber es gibt Fälle, also Länder, wo es anders ausschaut. Griechenland ist besser davon gekommen, Norwegen, Finnland. Was machen die besser als wir?
Naja, zunächst einmal haben Sie vollkommen recht. Es gibt einzelne Länder, da ist die Situation eine andere. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Finnland und Griechenland. Griechenland, ich habe mit dem Regierungschef lang telefoniert, setzt jetzt ähnliche Maßnahmen wie wir, setzen auch jetzt schon wieder einen zweiten Lockdown, stehen noch besser da und der Regierungschef dort ist der Meinung, dass es vor allem mit den wärmeren Temperaturen zu tun hat in Griechenland, gerade im Süden Griechenlands nach wie vor sehr viel des öffentlichen Lebens auch outdoor stattfindet. Was Finnland betrifft, ist die Situation so, dass Finnland dadurch, dass dort wesentlich weniger Tourismus gibt, nicht so viel Internationalität und Austausch mit den Nachbarländern wie bei uns in Österreich, dass Finnland sich relativ gut abschotten konnte. Finnland hat ein Stück weit agiert wie andere, also wie Inseln wie Neuseeland oder Australien, die haben sich gänzlich abgeschottet. Finnland hat das nicht in der Härte geschafft wie Australien oder Neuseeland, aber doch sehr, sehr restriktiv. Das funktioniert in Österreich nicht, weil wir im Herzen Europas liegen, weil wir viele Grenzen haben, viele Nachbarländer, unsere Regionen verwachsen sind, wenn man an den Austausch zwischen Deutschland und Österreich denkt oder an Vorarlberg und die Schweiz. Da sind die Grenzräume so verwachsen, dass es fast gar nicht möglich ist, eine Grenze hochzufahren. Darüber hinaus sind wir ein exportorientiertes Land. Das heißt, wir haben sehr viel notwendige Reisetätigkeit auch der österreichischen Wirtschaft. Und zum Dritten sind wir ein Tourismusland und dadurch schon sehr viel Austausch.
Also keine Grenzschließungen in diesem zweiten Lockdown.
Das heißt, eine vollkommene Abschottung, so wie das Inseln gelingt, die ist bei uns nicht möglich. Und ich würde sagen, das ist der Grund, warum unser Infektionsgeschehen ähnlich ist wie in allen mitteleuropäischen Ländern. Und wenn Sie sich die Situation anschauen, fast all unsere Nachbarländer, dann können Sie sagen, die sind alle in einer ähnlichen Situation. Die Schweiz, Tschechien, Slowenien, etwas höhere Ansteckungszahlen als wir. Ungarn vielleicht ein paar Tage hinter uns, Deutschland etwas hinter uns, Italien ungefähr gleich. Also da gibt es eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung in dieser gesamten Region, in der wir gerade sind. Das kann auch ein Land wie Österreich alleine nicht verhindern.
Herr Bundeskanzler, abschließende Frage.
Eine
für von der Martina Salomon, bitte noch.
Könnten Sie sich vorstellen, dass doch die Stopp-Corona-App verpflichtend kommt?
Also ich habe am Anfang sehr dafür geworben, dass diese App genutzt wird. Das ist von einigen so nicht gewünscht worden und da gab es von vielen Daten.
Aber auch der Koalitionspartner ist da jetzt mittlerweile anderer Meinung.
Datenschutzrechtliche Bedenken. Mittlerweile wird sogar in jedem Lokal, solange sie offen waren, jetzt eine Liste geführt und man muss sich händisch in Zetteln eintragen. Da frage ich mich manchmal, ob das datenschutzrechtlich nicht bedenklicher ist als eine App, wo Daten verschlüsselt sind. Ich glaube, man wird sich das sehr genau anschauen müssen. Ist einerseits eine juristische Frage und eine Frage des politischen Willens und zum anderen natürlich auch eine nach wie vor eine technische Frage, denn die App funktioniert auch wirklich nur dann, wenn die Bluetooth-Funktion ständig eingeschalten ist. Wenn man die abdreht oder die sich von selbst abdreht, dann funktioniert es nicht so wie geplant. Aber natürlich ist die App ein Tool von mehreren, die man nutzen kann. Wenn man glaubt, es gibt eine einfache Lösung gegen Corona und wenn man auf die setzt, dann passt alles. Dem ist leider nicht so. Die ganze Welt kämpft gerade gegen das Virus. Alle europäischen Länder sind in einer ähnlichen Situation. Viele europäische Länder sind in der gleichen Situation und Regierungen reagieren auch gleich darauf, egal welche Partei die Regierung anführt. Die Linksregierung in Spanien, die liberale Regierung in den Niederlanden, die rechtskonservative Regierung in Polen, alle haben die gleiche Notwendigkeit, nämlich Maßnahmen zu setzen, dass soziale Kontakte weniger werden und so das Infektionsgeschehen zurückgedrängt werden kann.
Jetzt kann ich meine abschließende Frage noch stellen. Der Lockdown ist bis 30. November jetzt mal befristet. Woran machen Sie es abhängig, dass das dann auch wirklich am 30. November zu Ende ist? Gibt es einen Wert, den wir jeden Tag im Kurier ganz groß hinschreiben können, auf den wir alle hinarbeiten können, wo Sie sagen, wenn der unter 50 ist, zum Beispiel der 7-Tages-Inzidenzwert, dann sperren wir am 1. Dezember wieder auf?
Also es gibt wenig Erfahrung, was den zweiten Lockdown betrifft. Es hat bisher nur Israel einen vollständigen zweiten Lockdown durchgeführt und die haben es geschafft, von mehreren tausend Infizierten beim Start des Lockdowns pro Tag innerhalb eines vierwöchigen Lockdowns runterzukommen auf eine Neuinfiziertenzahl von rund 500 pro Tag. Das ist noch immer ein relativ hoher Wert. Insofern würde ich Ihnen gern diese einzelnen Zahlen nennen, aber aufgrund der Situation, dass es so wenig Erfahrungswerte mit einem zweiten Lockdown gibt, wir noch nicht wissen, wie schwierig ist es im Vergleich zum Frühling aufgrund der niedrigeren Temperaturen jetzt? Wie schwierig ist es mit dem Mitmachen der Bevölkerung? Unterstützt die Bevölkerung das so sehr wie im Frühling? Lässt sich schwer derzeit sagen, was ein realistischer Zielwert wäre. Perfekt wäre, wenn wir so wie im Frühling in den zweistelligen Bereich vordringen könnten.
Von täglichen Neuinfektionen.
Von täglichen Neuinfektionen. Allerdings, ich habe schon gesagt, es ist das zweite Mal in der Bevölkerung, gibt sicherlich nicht mehr die Motivation wie zu Beginn der Krise. Es ist jetzt Winter und nicht so, dass es gerade wärmer wird, sondern die Temperaturen werden gerade immer kälter. Das heißt, wir haben viele erschwerende Bedingungen, die darauf schließen lassen, dass es jetzt wesentlich härter ist als im Frühling. Aber die Zahlen lügen nicht und da stimmt natürlich, je niedriger die am Ende sind, desto besser, zweistellig besser als dreistellig. Bis dahin gibt es einen Wert, den wir genau im Auge behalten sollten, nämlich wie entwickelt sich es auf den Intensivstationen. Denn das übergeordnete Ziel ist jetzt natürlich einmal, eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Und wenn das gelingt, dann können wir im zweiten Schritt darauf schauen, wie flacht sich die Zahl der Tagesneuinfizierten ab und wie weit sinkt die.
Ganz zum Schluss, Trump oder Biden, gibt es einen Wunsch?
Ich bin nicht wahlberechtigt in den USA, sondern Regierungschef in Österreich. Und da,
was wäre für Österreich besser?
Da gehört es sich nicht in andere Wahlkämpfe einzumischen und daran halte ich mich auch.
Aber wer glauben Sie, wer gewinnt?
Bin gespannt, was rauskommt und traue mich dann nicht zu tippen.
Das war der Bundeskanzler im Kuriergespräch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Mein Name ist Johannes Ahrens, danke fürs Zuhören und bis bald.